Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Wir wollen es nämlich zu fassen kriegen und heute besonders effektvoll am Schlawittel, weil wir uns mit seinen Krisen befassen wollen, mit Krise im Kapitalismus, also dort, wo sie besonders gedeiht.
Ganz genau, Geld und Kapitalismus gehören zusammen. Kann man nicht trennen, das ist ja unsere Theorie, darüber haben wir einen ganzen Grundkurs Kapitalismus gemacht. Wirtschaftskrisen, mein Leib- und Magenthema. Vielen Dank, lieber Eske, dass wir uns dem Thema jetzt widmen. Das soll heute eine Einführungsfolge werden. Wir werden öfter mal auf Wirtschaftskrisen zu sprechen kommen, auf große Krisen, kleine Krisen, immerhin auch die Weltwirtschaftskrisen werden wir tun. Vorab vielleicht, kennst du von Werner Plumpe dieses kleine Buch Wirtschaftskrisen? Kennst du, gell,
Eske? Kenn ich, ja. Ja.
Und ich bin nicht mit vielen nicht einverstanden, also wie er es herleitet und was für ihn daraus folgt. Aber er ist Historiker und ich finde es bemerkenswert, in so einem kleinen Band so viel über Wirtschaftskrisen erkannt zu haben. Und es gibt eine Unterscheidung, die fand ich sehr, sehr interessant. Er unterscheidet für Krisen an sich und Krisen für uns. Mhm. Ja? Also Krisen fürs System, ja. Eine sogenannte objektive Wirtschaftskrise und Krisen für uns. Und das sind tatsächlich die zwei Gründe, warum ich mich mit Wirtschaftskrisen mit dir beschäftigen will. Erstens, ich will verstehen, was sagt es über das System aus, wenn es Krisen an sich gibt. Aber viel wichtiger ist mir, was macht es mit uns? Und es gab mal eine wunderbare Plakat bei einer Demonstration nach der Weltfinanzkrise. Da stand nicht irgendwie drauf, Hilfe, ihr habt uns in eine Krise gebracht durch Spekulation. Da stand nur auf dem Plakat nur ein Satz, der Kapitalismus ist die Krise. Und das nochmal vielleicht als allererstes, bevor wir in das Thema einsteigen, was bedeutet es fürs System? Ich finde, der Kapitalismus ist die Krise. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, Eske. Jeder 10. Mensch lebt nach objektiven Statistiken in absoluter Armut. Das heißt, jeder 10. Mensch kann sich nicht mehr ausreichend ernähren. Jeder 4. Mensch ist nach diesen leidigen, schrecklichen Statistiken, die man auch kritisieren könnte, relativ arm. Das heißt, er ist weit weg vom mittleren Einkommen. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, wie viele Menschen leben denn prekär? Und das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, Eske. Ja? Aber ich habe mal ein paar Sachen haben mich interessiert. Was glaubst du, wie viele Menschen in der Welt haben keine Anrecht und Möglichkeit auf sowas wie Sozialhilfe?
Ja, wenn du so fragst, 3/4?
Ja, also 83% mehr sogar. Gell? 83% haben keine Unterstützung, wenn sie ihren Job verlieren. Und das finde ich wichtig. Also gerade mal 16,7% in der Welt leben von dem, was wir so toll finden. Das heißt, Menschen, die ihren Job verlieren und keine soziale Sicherung haben, haben ein Problem. Jetzt müssen wir weiter noch sehen, 60% aller Menschen, die arbeiten müssen, ja, leben, also arbeiten informell. Das klingt so schön, informell, klingt so cool, ja, wie Anarchie. Ja. Ja. Aber du hast eine Idee, was das bedeutet, informell. Keine Rechte, keine Sicherheiten. Ja. 66% der Menschen, wird geschätzt, können maximal 2 Monate durchhalten, wenn sie ihren Job verlieren. Jetzt kann man das ja mal zusammen gucken, was das bedeutet. Ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung lebt prekär, sind in einer permanenten Krise. Ja. Und das hat damit zu tun, dass sie an Geld kommen müssen. Ja. Das wollte ich voranstellen.
Ja.
Ja. Und das Zweite aber, die Betrachtung, die wollen wir natürlich auch, weil wir sind ja Geldphilosophen, Geldtheoretiker, wie man es nennen will. Was sagen Wirtschaftskrisen über den Kapitalismus aus? Ja? Was sagen die aus? Wir wollen nachher darüber reingehen und genau das erklären. So. Aber was ich halt ein, zwei Sachen vielleicht vorweg schicken. Das eine ist, scheinbar können Wirtschaftskrisen schlimm sein wie sonst was, aber der Kapitalismus geht weiter, oder?
ist offensichtlich. Also jetzt gerade erst heute zum Beispiel in den Nachrichten, im Wirtschaftsgespräch, deutsche Wirtschaft ist weiterhin in der Krise. Das Wort fiel tatsächlich auch so. Während gleichzeitig jetzt gestern der Aktienindex, der deutsche, da auf zum ersten Mal über 26.000 geklettert ist, widerspricht sich das, es wird dann halt dann drüber gesprochen. Nein, da haben wir einen richtigen Turbo sozusagen, wenn wir mal auf die Aktien schauen. Und dabei wird auch diese Krise ja von der Wirtschaft nur ausgesagt, also nur von den wirtschaftlichen Vorgängen und noch nicht mal davon, wie es den Menschen damit geht. Noch ein winziges Wort eben nochmal zu dem Wort Krise. Da klingt immer eigentlich die Vorstellung mit Krise, das ist sozusagen ein Tal, das dann durchschritten wird und irgendwann notwendig kommt dann wieder der Aufstieg. Das kommt tatsächlich ja auch eben ein bisschen aus der Wortgeschichte. Grinnein, also beurteilen, das ist die Wahl, das ist die Entscheidung. Und zu dem heutigen üblichen Begriff von Krise kommt sicher eben durch diese Krise, die man in einer Krankheit durchläuft, wo das eben wirklich der Tiefpunkt ist, nachdem sich zumindest entscheidet, geht es wieder mit der Krankheit oder mit der Gesundheit aufwärts oder geht es endgültig dem Ende zu. Also da steckt immer noch so ein bisschen ein, ja, trotz Krisenbewusstsein, so ein Optimismus drin. Krise heißt immer nur, wird durchschritten. Aber was du beschreibst, ist ja sehr viel, ja, ist eigentlich davon zu Recht gelöst, wenn du von Krise sprichst, heißt es, es geht schlecht. So. Und wir sehen davon nicht, dadurch nicht ab, dass es automatisch dann irgendwann mal wieder nach oben geht. Das nur mal zum Begriff, ja?
Ich danke dir. Also, das ist so genau das, dieses Krise an sich, Krise für sich. Menschen können verhungern. Ja? Menschen können Angst haben, weil sie ihren Job verlieren könnten oder wissen nicht, wie es ihnen in der Zukunft weitergeht. Keine Altersvorsorge. All das kann passieren. Unternehmen können pleite gehen. Ganze Staaten können pleite gehen. Ja? Das heißt nur lange nicht, dass das System in einer Wirtschaftskrise ist. Ja? Und selbst wenn das System in eine Wirtschaftskrise kommt, die schlimmsten überhaupt, wo man gedacht hat, die Welt geht unter, 1929, 2007, 2008, es erholt sich. Über all das wollen wir reden. Wir wollen erklären, warum Menschen hier in unserer Welt in einer permanenten Krise sind. Wir wollen auch darüber reden, was wirklich Wirtschaftskrisen bedeuten, was deren Ursachen sind und wie wir sie einschätzen können. Und heute führen wir in das Thema ein. Und ich würde gerne mit dir wirklich jetzt zu Punkt 1 kommen. Wie definiert man denn im ersten Schritt eine Krise im Kapitalismus? Also Teil 1. Ich habe mir überschrieben mit, was ist eine Krise in der Welt des Kapitalimperativs? Klassischerweise ist eine Wirtschaftskrise, wenn das sogenannte Wachstum einbricht. Das würden jetzt auch die ganz normalen Betriebs- und Volkswirte so sagen. Wachstum bricht ein. Also nur dann ist die Wirtschaft gesund und normal, wenn es zu sogenannten Wirtschaftswachstum kommt. Du hast in dein Buch geschrieben über das Geld. Krise ist, wenn Geld nicht genug Geld abwirft. Ja, das ist, glaube ich, fast wörtlich deine Formulierung, Eske, richtig?
Mhm, ja.
Ja. Ich finde die wunderschön. Geld muss Geld abwerfen. Deswegen, ich gebe dir schon mal den Ball zurück. Das hat ja mit unserem Grundkurs Kapitalismus zu tun. Warum ist Geld nicht einfach nur ein Tauschmittel, das sich verflüchtigt im Tausch? Warum muss Geld Geld abwerfen?
Warum muss Geld Geld abwerfen? Denn das muss uns klar sein. Wir sprechen von Kapitalismus, aber das ist die Wirtschaft, die eben mit Geld wirtschaftet. Und im Geld selber, in dem Wirtschaften mit Geld, steckt bereits eben dieser Zwang zum Wachstum drin. Wachstum heißt ja Wachstum in Geld. Jeder, also jedes Unternehmen zumindest weiß, es muss mit dem Geld, das es einsetzt, dass es ganz sicher gezwungen ist, irgendwie einzusetzen, muss es zu Einkünften kommen, die höher sind als diese Kosten. Und auch für jeden Einzelnen gilt, wenn er am Ende des Monats so und so viel Geld verbraucht hat, braucht er mehr Geld noch übrig, mit dem er, dass er dann weiterhin neu verbrauchen kann. Wir haben es etwas komplizierter auch schon hergeleitet, also im großen Zusammenhang. Aber das ist dieser eine einfachste Zwang, der Imperativ, wie du sagst, der vom Kapital ausgeht, aber natürlich vom Geld, das eben als Kapital fungieren muss, was nichts anderes heißt, es muss aus einer Menge zu einer größeren Menge werden. Und das muss gelingen. Wenn es nicht gelingt, so können wir beim Einzelnen anfangen, hat es der Krise. Seine genau. Schwierigkeiten. Ja.
Genau. Und vielleicht nochmal, wenn ich hier direkt einhake, Eske. Also genau diese Banalität. Wir müssen Geld gewinnen. Wir haben fast alle irgendwo Kosten, also müssen die Einnahmen höher sein als die Ausgaben. Banal. Das ist aber nur in unserer Gesellschaft so. Das ist nur in unserer Gesellschaft so. Und das Zweite, was ich jetzt nochmal wirklich nochmal betonen will, was du da sagst, es ist ein Imperativ. Kapitalismus zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es allen gelingt. Ja? Schön wär's. Sondern es ist ein Imperativ. Sprich, jeder einzelne Mensch muss Geld gewinnen und ganz ehrlich, den meisten gelingt es nicht gut. Das heißt, du hast schon auf der untersten Ebene in dem Sinne Krise, wenn du nur unzureichend Geld einnehmen kannst, hast du nur unzureichend zu essen, weil wir müssen ja unser Essen kaufen. Ja? Insofern ist das im Kern die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite imperativ, wir müssen aus Geld mehr Geld machen, der auf uns allen lastet, der unsere Epoche kennzeichnet. Und auf der anderen Seite, das heißt nur lange nicht, dass es gelingt. Denn dort, wo es nicht gelingt, Krise. Das wäre für mich erstmal dieser allererste Schritt zu bestimmen, was ist eine Krise in einer Welt des Kapitalimperativs. Und ich würde jetzt, wenn du magst, also entweder sagst du dazu noch was oder wir sagen, komm, wir haben den ganzen Grundkurs Kapitalismus gemacht, würde ich mal die Ebene mit dir durchspielen wollen.
Ja, lass mich nur noch mal gleich auf der untersten sagen. Also ich würde es auch schon zu der Krise rechnen oder zu einem Leben, einem krisenhaften Leben, dass jeder unter diesem Druck steht, zu mehr Geld kommen zu müssen. Sicher, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, bei denen es keine Schwierigkeiten ist, zu viel Geld zu kommen oder die schon genug haben. Sicher, das gibt es schon. Aber es gibt diesen sehr viel größeren Teil, eben den, wie du ja genannt hast, der unter diesem Druck lebt. Also wo tatsächlich immer diese Drohung ist, kommt jetzt das Geld rechtzeitig, kommt genug davon rein und wenn nicht, was mache ich dann und so weiter. Also das alleine, finde ich, ist bereits, diese Drohung hat etwas Krisenhaftes. Aber natürlich, man kann es auch das natürlich nennen, die Drohung einer Krise. Aber schon das finde ich krisenhaft genug.
Lass uns mal die Ebenen durchgehen, weil das lohnt sich wirklich. Und da sind wir auch anders als andere. Und zwar fangen wir mal wirklich bei dem Einzelmenschen an und gerne auch bei dem, der nichts anderes hat als seine Dienste, die er verkaufen kann. Ja? Gemeinhin würde man Menschen, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen können, die oftmals überwiegend ausgebeutet werden, ja? Die wenig Lohn bekommen, es gibt Druck auf der Lohnseite, es gibt Druck darauf, dass sie viel wie möglich geben müssen, dass wir jetzt eine Ware sind im Gewinnzwang eines anderen. Man würde in der Regel niemals davon sprechen, das sind Kapitalistinnen. Ja, niemals. Und wir sagen doch, auch diese stehen unter dem Kapitalimperativ leider. Schön wäre es, wenn nicht. Wieso steht der Einzelne, der nichts anderes verkauft als seine Arbeitskraft, und am Ende des Monats mit Null rausgeht, eher gefühlt mit Minus. Er hätte gerne noch vielleicht mehr Brot gehabt. Er hätte gerne vielleicht noch mal endlich die Dusche reparieren lassen. Ja? So, wieso sagen wir, auch das ist schon auf der untersten Ebene, auf Geld mehr Geld machen müssen?
Ja, weil er und weil jeder, weil sie eben zu diesem Einkommen kommen muss. Es ist, selbst wenn wir jetzt so rechnen, ja, er verbraucht Geld und am Ende des Monats kriegt er dieses Geld rein, dann muss er aber so lange eben Schulden machen und wird dafür Zinsen zahlen müssen. Das heißt, in diesen Zinsen jetzt in diesem Fall würde das schon drinstecken, dass er in der Zeit, wo er verbraucht, mehr Geld reinkriegen muss, als er momentan verbraucht. Selbst wenn immer jedes eingenommene Geld sich auch einmal verbrauchen wird, wenn es das nicht machen würde, wäre es kein Geld. Also wenn es nicht einzusetzen wäre, wäre es kein Geld. Trotzdem muss jeweils und eben ja aufs Ganze gesehen, das gilt vom Kleinsten bis aufs den ganzen Geldzusammenhang, muss immer mehr Geld jeweils schon erwirtschaftet werden, als gerade verbraucht wird.
No. Und das ist wichtig, das festzuhalten. Und auch nochmal, bevor jetzt wieder Leute hysterisch rumschreien, wir sagen nicht, dass ein Mensch, der aus Geld mehr Geld machen muss, per se ein Böser ist. Es ist keine moralische Kategorie. Ja. Und wir machen sehr wohl einen Unterschied, dazu kommen wir auch gleich nochmal, zwischen denen, die in der Lage sind, sehr, sehr viel Geld einzusetzen und andere für sich arbeiten lassen können zum Beispiel, als zu denen, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen können. Natürlich machen wir da auch einen Unterschied. Aber wir sind das so noch nicht. Wir sind erstmal auf der untersten Ebene und die ist nämlich relevant. Auf jeden von uns lastet dieser Druck, aus Geld mehr Geld zu machen und den wenigsten gelingt es. Ja, sondern sie müssen alles ausgeben, aber das ist kein Einwand, weil sie mussten es vorher gewonnen haben. Ja? Jetzt ist es nochmal wichtig für uns, weil dieses auf der untersten Ebene, diese Ansätze aus Geld mehr Geld zu machen, sind ja aller Art. Die einen verkaufen ihre Arbeitskraft, die anderen versuchen, etwas zu kaufen und wieder zu verkaufen. Ja? Es gibt ganz viele sogenannte Selbstständige. Ja? Wir haben sehr viele Versuche, wo Menschen irgendwie versuchen, aus Geld mehr Geld zu machen. Die ganze Filmindustrie handelt davon, dass Leute fallen und neue Ideen entwickeln, wie sie aus Geld wieder mehr Geld machen können. Da sind wieder alle ganz happy. Was ich mache, irgendwelche Tanzshows halbnackt oder ein Musical, also die ganzen American Dream-Scheiße, wo dann praktisch irgendwie Menschen verarmt sind und dann irgendwas Tolles finden, wie man aus Geld mehr Geld macht. Es gibt eine unfassbar schöne Folge von Geschichten aus der Geschichte über Berufe, die es nicht mehr gibt. Zum Beispiel gibt es einen Beruf, wo es noch keine öffentlichen Toiletten gibt, aber verboten wird, öffentlich zu urinieren. Kannst du dich an den erinnern? Ja? Ja. Und dann Menschen mit großen Mänteln, wir können es uns denken, ja, Leuten ermöglichen an Plätzen, ja, und das gleichzeitig noch weiterverwerten für die Gerbereien. Ja. Es ist, die Menschen müssen sehr erfinderisch sein und erfinden alles Mögliche. Von Klauen, von Betrügen, ja, von irgendwie Lotteriespielen, was auch immer man tut. Es geht immer darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Und das gilt für alle und das ist schon mal der Motor und die Last der Gesellschaft. Ja. Wenn du einverstanden bist, gehen wir jetzt...
Ja, eine kleine Bemerkung noch. Weißt du, diese Bitte. Formulierung, aus Geld mehr Geld zu machen, das klingt vielleicht für viele dann eben schon zu kapitalistisch, wenn wir sagen, das wird es jedem auferlegt. Aber das ist, die Formulierung ist vollkommen richtig. Die einfache Formulierung wäre, jeder muss zu Geld kommen. Aber in einer Geldgesellschaft, in einer Gesellschaft, die mit Geld wirtschaftet, heißt, zu Geld kommen immer, ich habe auch schon andauernd Ausgaben. Das heißt, und um dieses Verhältnis geht es ja. Wie viel Geld muss ich ausgeben? Wie viel Geld muss reinkommen? Geld, das ich schon habe, das muss ich ja einsetzen, um dann selber in der Lage zu sein, wiederum zu Geld zu kommen. Es ist also dieses Verhältnis, gell, aus einer Geldsumme, eine größere zu machen, was einfacher ausgedrückt ist, man muss zu Geld kommen. Gell? Aber nur nochmal zur Erinnerung, das ist keine Formulierung aus Geld mehr Geld machen, die nicht etwa eben mit dem Alltag eines, dass ich Arbeiters oder einer Arbeiterin mehr zusammenhängen würde. Nein, es trifft auch das.
Genau, es trifft auch das. Und es ist so, wenn wir jetzt zu der nächsten Ebene Unternehmen kommen, ja, auch bei Unternehmen heißt es doch noch lange nicht, dass es klappt. Ja, es gibt genügend Unternehmen, die machen keine Gewinne. Ja, so, gehen dann auch pleite oder es gibt andere Gründe, wie sie durchhalten können. Ja, bekommen Kredite, haben Investoren. Wir haben ja die Folge über SpaceX gemacht, ja, SpaceX. Ja, SpaceX macht nur Minus. und hat jetzt den größten Börsengang der Geschichte gehabt. Bei Unternehmen ist es so, die haben nicht zu Recht eine Abteilung, die haben zu Recht eine Abteilung Einkauf und eine Abteilung Verkauf. Einkauf muss prüfen, ob die Qualität stimmt und versucht, die Preise zu drücken. Abteilung Verkauf versucht, so viel wie möglich zu verkaufen und die Preise anzuheben. Alle Abteilungen dazwischen müssen einen sogenannten Wertbeitrag berechnen bei größeren Unternehmen. Der Wertbeitrag ist überhaupt kein Hokuspokus in dem Sinne, der hat genau zwei Richtungen. Inwieweit spare ich Kosten für den Einkauf und inwieweit helfe ich dem Verkauf zu verkaufen. Alle sind dem unterwiesen. Und ganz ehrlich, Eske, das kannst du auch ansetzen, wenn es bei dem armen Menschen geht, der bei Aldi steht und jetzt Entscheidungen zu treffen hat, ob er hier den Korn noch kauft oder die Müsli-Packung oder doch noch mal Windeln für das Kind oder was auch immer. Auch hier ist es diese Form von Einkauf. Auch hier vergleiche ich Preise. Auch hier würde ich woanders hingehen, wo es günstiger ist. Ja? Und ich muss das in Berechnung setzen zu dem, was ich mache. Bei den Leuten, die ein bisschen mehr verdienen und dann noch andere Jobs haben, hast du dann, dass man einen Anzug kauft. Früher zum Beispiel wichtig, dass man ins Fitnesscenter geht, dass man entsprechend gut ausschaut, dass man meinetwegen auch eine schöne, teure Uhr hat, die Schuhe passen, whatever, was immer dafür angesagt ist, um fit zu sein. Ja? Bio macht sich erholen. Bei Unternehmen kommt insofern nochmal eine neue Dynamik rein, weil Unternehmen Leute eben anstellen, richtig?
Das Entscheidende, was das Unternehmen von dem Einzelnen jetzt unterscheidet, ja, was du jetzt ja bisher beschrieben hast oder was wir beschrieben haben, wie der Einzelne zu Geld kommen muss, das Entscheidende ist vielleicht eben nicht, dass sie jetzt auch Leute anstellen, also selber nochmal bezahlen. Allenfalls eben in dem Sinne, ja, für dieses Geld, was sie anderen da zahlen, damit die eben wiederum das erwirtschaften, womit das Unternehmen dann Geld macht, ist eben dann nur nochmal eine besondere Form von Kosten, die das Unternehmen mit den Gewinnen eben ausgleichen muss. Dieses Gewinne machen des Unternehmens hat natürlich nur die Besonderheit, dass das jetzt unter einer verstärkten Form der Konkurrenz steht, nämlich unter der Konkurrenz von lauter Unternehmen, die Gewinne machen müssen, und zwar genau dasselbe, jeweils eben denselben Rohstoff da gewinnen müssen, dieses Geld. Das heißt, das ist ein Kampf darum, eben dieses Gegeneinander von Einkauf und Verkauf. Hier Preise drücken, hier Preise möglichst hoch ansetzen können, nochmal selber ja, unter einen Druck setzt, der und einen Versuch darstellt, der natürlich schiefgehen kann. Die Konkurrenz, die da zwischen den Unternehmen besteht, besteht ja genau darin, dass ein Konkurrent dem anderen den Erfolg beim Gewinne machen irgendwie auch streitig macht. Andererseits, das ist jetzt, und das führt dann wiederum weiter, ist natürlich jede Konkurrenz, jedes Unternehmen auch darauf angewiesen, dass andere genug Gewinne machen, damit von denen dann wieder die Sachen gekauft werden können, die das Unternehmen loswerden will, um seine Gewinne zu machen. Also hier sehen wir sofort von der nächsten Stufe den Schritt zu einer weiteren noch.
Genau. Und Eske, da kann man sogar jetzt mal mit marxischen Begriffen hantieren.
Ja?
Also auch wenn wir die jetzt nicht in der Tiefe teilen. Und zwar bei Marx gibt es den Begriff der einfachen Reproduktion. Das trifft zum Beispiel für die Arbeiterklasse zu
Ja.
und die Arbeiter. Ja? Die geben so viel aus, wie sie letzten Endes eingenommen haben und da passiert nichts. Und dann gibt es bei Marx den Begriff die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter. Das heißt, nicht alles Geld, was man eingenommen hat, wird ausgegeben, sondern es wird reinvestiert. Ne? Warum müssen das Unternehmen machen? Unternehmen müssen das machen, weil genau wie du es beschrieben hast, sie im Konkurrenzkampf gegeneinander stehen. Sie wollen sich Kunden abspenstig machen. Sie wollen das Geld der Kunden holen. Und dafür gilt es, so günstig wie möglich zu produzieren, so gut wie möglich, so schnell wie möglich und so weiter. Und deswegen, ja, ist es so notwendig, dass man investieren kann, Arbeiter ausbildet. ja, die Arbeitsbedingungen optimiert, aber im Hinblick natürlich auf Produktion von Geld, die Arbeitsabläufe perfektioniert, Unternehmensberatung und natürlich die ganze Entwicklung der Maschinerie, überhaupt das, was Entwicklung der Produktivkräfte wäre. Ja? Und für uns Menschen ist es ganz wichtig, also diese unfassbare Gabe zu arbeiten, die Natur zu gestalten, Kulturleistung, wow, diese ist zur Ware in einem Kapitalimperativ verkommen. Das heißt, der Mensch müsste so viel wie möglich Inhalt geben und so wenig wie möglich bekommen. Ausbeutung und Verelendung ist in der Tendenz mit drin, ja, als Tendenz. Nicht für jeden, weil auch hier Konkurrenzkampf, das hat man ja schon mal gesagt, Harald Schumacher, Dirk Nowitzki sind gut in der Geschichte, die machen da schön viel Geld. Das Unternehmen selber aber muss ständig Kapital einsammeln, 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 um es reinvestieren zu können.
Dem Investieren, da haben wir natürlich das Stichwort, das uns immer im Ohr ist, wenn wir da sagen, Ausgeld, mehr Geld machen. Gell? Wir stellen uns ja immer eben die Investition vor und hier ist es natürlich auch so, hier nimmt man sozusagen Geld in die Hand, steckt es in irgendetwas mit der Absicht, dass das dann eben diese Gewinne bringt. Was natürlich ein Arbeiter nicht macht, obwohl auch er eben Ausgaben und Einnahmen da gegeneinander halten muss. Genau, das haben wir, das gezielte Geld einsetzen in, was weiß ich, millionenfach unterschiedlicher Weise, um die Produktion zu erweitern, sie billiger zu machen, sich auf dem Markt besser präsentieren zu können und so weiter. Das ist natürlich das Entscheidende. Und hier wiederum damit eine Möglichkeit, wo es schief geht, also wo der Erfolg sich nicht einstellt oder eben nicht genug einstellt, sodass auch das ein weites, weites Feld der möglichen Krisen ist.
Genau. Denn wie viel muss ich an Geld anhäufen, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können? Dafür gibt es kein Maß. Ja, es ist maßlos. Deswegen ist die Maßlosigkeit noch weiter. Geld zu leihen, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können, wird oft für viele zur Notwendigkeit. Was bedeutet, dass man es noch weiter in der Kapitalentwicklung ausweitet. Und hier haben wir schon auch den ersten Widerspruch. Im Konkurrenzkampf der Unternehmen gegeneinander möchte ich natürlich als Kapitalist gewinnen. Wenn ich aber als einziger gewinne, habe ich ein Problem. Ein großes Problem. Denn ich brauche ja die ganzen Menschen, die bei denen arbeiten, bei den anderen Unternehmen. Ich brauche auch die Kaufkraft dieser anderen Unternehmen, damit es ins System sich einspeist, damit meine Sachen verkauft werden können. Das heißt, wir haben einen der ersten Probleme, über die wir auch reden werden, wenn es um Krisenerklärung geht. Heute nicht. Es besteht darin, dass man zugleich jeden versucht, jeden Gewinn Gewinn, dass man ihn selber macht und gleichzeitig voraussetzen muss, dass die anderen auch gewinnen. Für mich würde das jetzt für die Ebene der Unternehmen erstmal reichen. Ist das okay für dich?
Ja, du hast ja damit schon diese Ebene eigentlich verlassen, eben den Zusammenhang der Unternehmen und zwar erstmal ein größerer Zusammenhang ist der Staat, dem diese Unternehmen zugehören, also so die deutsche Wirtschaft, wie eben dann gesprochen wird, die französische Wirtschaft, das und eben vor allem, weil der Staat natürlich ein starker Agent auf diesem Feld ist, der ja alles tut, damit seine Wirtschaft entsprechend Gewinne abwirft. Das heißt, und zwar in dieser Allgemeinheit, von der du ja sprichst, wenn einer alle anderen zu Tode konkurriert, was möglich wäre, dann würde er sich selber zu Tode konkurrieren, weil dann
Genau.
diese Wirtschaft eben einfach komplett niederliegen würde. Staaten achten dann darauf, dass eben dann zum Beispiel keine Kartelle entstehen, die dazu in der Lage wären, die anderen komplett in Grund und Boden zu konkurrieren. Der Staat muss also auch diese Konkurrenz aufrechterhalten. Also andererseits andauernd das weiter Gedeihen der Wirtschaft gefährdet, aber trotzdem eben sein muss. Wir haben hier also auch Kräfte, die immer auch die Krise befördern oder auf jeden Fall eben immer die Gefahr direkt vor Augen haben. Das geht schief. Also die Konkurrenz muss sein, kann aber nur erfolgreich sein, wenn sie anderen den Erfolg beschneidet. So, mhm. Und in diesem Widerspruch geht es dann eben entsprechend höher weiter. Also erstmal bis zum Start, aber natürlich nicht nur.
Ja, genau. Und ich meine, du hast ja, wenn man diese Fernsehshows kennt oder diese Filme, wie heißt der nochmal, wo alle sich gegenseitig dann umbringen müssen und einer bleibt nur übrig. Ich habe gerade den Tribute von Panem zum Beispiel.
Ja. Ah, ja.
So, das funktioniert nicht im Kapitalismus. Also jeder muss versuchen, jeden da irgendwie auszustechen, aber eigentlich müssen alle überleben. Und der Staat, du hast komplett recht, der Staat sorgt sich um das Wirtschaftswachstum auf seinem Gebiet. Also er guckt sich seine Tauschgesellschaft als Ganzes an. Und das ist nämlich die dritte Ebene, die wir wirklich brauchen. Staaten tun alles, damit in diesem seltsamen Widerspruch, jeder bekämpft jeden und gleichzeitig müssen irgendwie zumindest eine Mehrheit erfolgreich überleben. Er versucht zu gucken, dass es zu Wirtschaftswachstum kommt. Und Wirtschaftswachstum misst er dann an zwei Stellen. Das ist etwas, was wir brauchen, wenn wir später auch nochmal Krisen verstehen wollen. Zum einen muss sich die Geldmenge vermehren, ja, sonst kann es nicht wachsen als Ganzes. Und auf der anderen Seite müssen erfolgreiche Unternehmen Gewinne erwirtschaften können. Und an beiden Seiten bemüht sich der Staat, damit das gelingen kann. Einzelne dürfen pleite gehen, Einzelne dürfen hier, auch andere Nationen können ein Problem haben, aber aufs Ganze muss es wachsen. Ja? Und da sind diese zwei Aufgaben zu erfüllen. Und wenn wir Krisen analysieren, wird es interessanterweise sein, dass entweder auf der einen, auf der anderen Seite oder auf beiden Seiten dort was passiert, dass es eben nicht mehr zu diesem Wachstum kommt. Weil es reicht komplett aus. Geld kann nicht mehr ausreichend erwirtschaftet werden, reicht aus, dass es zu einer sogenannten Wirtschaftskrise kommt. Oder es wird nicht mehr genug neues Geld geschöpft. Auch dann reicht es aus, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommt. Das ist ein Zusammenspiel, aber dieses Zusammenspiel hat Störungsanfälligkeiten. Und das ist die Ebene, die man braucht, wenn man von diesen groß angelegten Wirtschaftskrisen spricht. Und dann könnte man sogar noch eine Ebene draufschalten, die Ebenen von Weltwirtschaftskrisen.
Ja, und dafür gibt es ja auch schon längst Einrichtungen, die geschaffen wurden, um genau diese Konkurrenz wieder auf der nächsten Stufenleiter nochmal irgendwie handhabbar zu machen. Also in der Nationalen Währungsfonds, der springt ein, wenn ein Staat, also entweder pleite gegangen ist oder droht, pleite zu gehen, und macht ihm dann Vorschriften, wie er nach innen schön seine Leute zu drangsalieren hat, damit dann entsprechend wieder Wirtschaftskraft entsteht und damit also ein in der Staatenkonkurrenz jetzt eben unterlegener Staat trotzdem nicht komplett ausfällt, sondern wieder schön weiter mitkonkurrieren kann. Die Konkurrenz wird andererseits natürlich also mit Waffen ausgetragen. Ja, also wird gerade schön aufgerüstet für eine Auseinandersetzung Westen. Auseinandersetzung, was für ein Euphemismus. Westen, China. Und zugleich gibt es eben solche Einrichtungen. Auch die Weltbank ist so unterwegs. Natürlich mit entsprechendem Druck, diese Konkurrenz wiederum auszugleichen, so auszugleichen, dass die einzelnen Konkurrenten nicht komplett rausfallen. Wie es dabei den Einzelnen geht, sei dahingestellt. Aber hier haben wir auf jeden Fall die nächste Stufleiter bis auf die Ebene einfach der Weltwirtschaft, bei der andauernd auch das behandelt werden muss, dass die Wirtschaft zu wenig Gewinne abwirft und dann eben jemand rausfällt, nicht rausfallen darf und so weiter. Also das Ganze hat insgesamt ja auf diese Weise immer was Krisenhaftes, selbst wenn es da die Gewinner gibt innerhalb der Konkurrenz. Die Sache geht ohne Krisen gar nicht ab.
Nee, und jetzt nochmal bei der Staatenebene. Du hast was erzählt, die lernen ja auch ständig dazu, ja? 1929 hat man ganz viel kaputt gehen lassen. Ne? Mhm. 2008, 2007 drohte die Welt unterzugehen, oder? Die waren alle überrascht. Mhm. How did we get there? George Bush Junior. Ja? Haben eine Bank pleite gehen lassen, mindestens, also eine prominente Lehman, und haben daraus gelernt. Damals ist der Interbankenhandel zusammengebrochen. Daraus haben sie gelernt. Also zum Beispiel ist es so, dass sie jetzt viel mehr über Zentralbankkredite abfedern, ja? Sodass niemand Angst haben muss, sondern Zentralbank federt erstmal ab, dass Zahlungen abgewickelt werden und ich nicht Sorge haben muss, wenn die Bank morgen pleite geht. Können wir auch mal nochmal in Detail reingehen. Also sie haben sehr, sehr, sehr gelernt. Und übrigens eine Fußnote noch. Zum Beispiel, wenn wir uns mal mit der Gründerkrise beschäftigen, auch hier schon mal eine Pointe. Der Staat hat für einen bestimmten Zeitraum Kartelle zugelassen. Ja? Also Wachstum muss sein. Und der Staat tut dafür alles. Und das System sucht sich die Möglichkeit, egal wie. Ja? Krieg ist manchmal eine Option. Ja? Ob das klappt oder nicht, weiß man erst hinterher. Ja? Rauben, erobern kann immer gut sein. Kartelle temporär zulassen, Schwarzmärkte zulassen temporär. Aber auch eingreifen in das Bankensystem, in das Wirtschaftssystem bis hin zu den sogenannten Rettungsschirmen, wo Geld heruntergeworfen wird. Und ich würde gerne, bevor wir zu Teil 3 kommen, eine Sache noch mal sagen vorneweg. Es gibt ja ganze Gruppen, die versuchen nachzuweisen, warum Kapitalismus zwangsläufig zusammenbrechen muss, früher oder später. Ja? Und ich möchte in unserer Einführungsfolge als erstes noch mal voranschicken, nachdem wir jetzt die ganzen Ebenen gemacht haben, warum wir davon ausgehen, dass nur wir Menschen es bewusst abschaffen können, aber niemals ein Zusammenbruch dazu führt von Wachstum, dass es kein Wachstum mehr gibt. Magst du?
Nein, nein, mach du. Ja.
Gut, dann mache ich gleich weiter. Und zwar, das hat damit zu tun, dass die soziologische Situation, nenne ich mal, also, dass wir als vereinzelte Einzelne, die sich nicht mehr selbst versorgen können und auch nicht mehr in der Arbeitsteilung über Teilen wie frühere Systeme, Einsammeln der Güter, Verteilen der Güter, gelernt haben, dass eine Verteilung organisiert, sondern wir müssen unter Konkurrenz an Geld kommen. Weil wir so leben müssen, in diese Situation geworfen sind, weil das der Zwang ist und nicht irgendeine andere Art von Versorgungssystem. Kann es zusammenbrechen, wie es will? Es fängt von vorne wieder an. Ja? Ich glaube, bei Marx gibt es das irgendwo, wo er sagt, dann fängt die gleiche Scheiße wieder von vorne an. Tut mir leid, die Fäkalsprache ist so ein bisschen meine Schwäche. Aber genau dann fängt es wieder an. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Kapital in Anführungsstrichen vernichtet wird, wie viel zerstört worden ist, wie ein Krieg alles kaputt macht, sei es der 30-jährige Krieg, die Weltkriege. Spielt überhaupt keine Rolle. Die französische Revolution, Napoleon, es spielt keine Rolle. Solange wir in der gleichen soziologischen Situation leben, dass wir uns nur versorgen können über den Tausch und damit an Geld kommen müssen, geht es immer wieder von neuem los. Das heißt, darin besteht keine Hoffnung, dass es einfach zusammenbricht. Es geht immer wieder von neuem los. Ich nehme an, das ist so, wie du es auch siehst, oder?
Ja, und da nehmen wir nochmal zum also Stichwort Krise. Das heißt, je stärker die Krise im Wachstumsprozess da gesehen wird, empfunden wird und oder auch eben real ist, umso stärker ist ja als Reflex da, wir müssen das wieder so hinkriegen, wie es war. Der Reflex ist ja nicht, aha, eine solche Bedrohung kommt über uns nur, weil das Geld nicht mehr wert, um Himmels Willen, dann lassen wir doch bitte da die Hände davon. Das wäre auch eine mögliche Reaktion. Nein, die Reaktion ist ja, weil wir tatsächlich immer aktuell vom Geld wirklich leben, also darauf auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, ist die Reaktion, wenn das gefährdet ist, immer die, um Gottes Willen, nur wie kriegen wir das wieder hin?
Wer keinen Kapitalismus mehr möchte und auch keine Krisen in Krisen leben, der muss sich grundsätzlich damit beschäftigen, eine andere Form von Versorgung zu organisieren, unabhängig von Tausch und Geld, eine andere. Genau. Ich habe Lust, mit dir nochmal einen Ausblick zu geben, wenn wir in dieser Reihe uns mit einzelnen großen Wirtschaftskrisen auch beschäftigen oder mit einzelnen Phänomenen, falls da Interesse daran besteht. Ich würde gerne mal noch zu Teil 3 kommen. Ausblick, Gründe für Wirtschaftskrisen. Dritter Teil, ein Ausblick, Gründe für Wirtschaftskrisen, die man jeweils immer wieder auch neu sich anschauen muss. Es gibt, das hat unsere Erfahrung jetzt gezeigt, wir haben uns mit vielen Krisen beschäftigt, es gibt kein immer gleich ablaufende Mechanismen. Gibt's nicht. Es gibt ein komplexes System, in dem an jeder Stelle Wachstum einbrechen kann. Und von jeder Stelle kann ein Einbruch von Wachstum ausgehen. Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Aber wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind die großen Störungen, wo es dann zu Weltwirtschaftskrisen kommt. Und das andere ist das Regelmäßige. Ja? Auch hier nochmal unser Plumpe. Der Plumpe sagt ja auch, dass Nicht-Eingreifen super wäre. Also Krisen sind sowas wie Erholungskuren für den Kapitalismus. Mhm. Wenn etwas zusammenbricht, ja, wird danach es wieder anfangen zu wachsen und wird immer auf noch höherer Stufe sein. Ja, wenn man also Krisen unterbinden würde, würde es nicht so schön wachsen können. Mhm. Und bei den zyklischen Krisen ist extrem was dran. Die Volkswirte und die Betriebswirte haben ja so wunderschöne Sachen, wie zum Beispiel, dass es eine bestimmte Anzahl an Arbeitslosigkeit geben muss, die gesund ist. 0 ist ungesund, 10% ist auch ungesund. Ja, weil sie wissen, es ist gut fürs Wachstum, wenn die Arbeitenden Angst haben müssen, ihren Job zu verlieren, weil es eben Leute gibt, die auf die Stelle warten. Sind sie motivierter zum Beispiel. Und es gibt auch sehr, sehr interessant, vollkommen klar, dass es kein permanentes Wachstum geben kann ohne diese sogenannten Zyklen. Auch darüber sind sich die Wirtschaftswissenschaften komplett einig. Das ist sinnvoll. Immer wieder Anstieg, Pleiten, geht runter, Anstieg, Pleiten. Und meines Erachtens, Esken, da würde mich auch interessieren, das haben wir jetzt ja null abgesprochen, so wie die ganze Folge hier null abgesprochen ist, auch so ein paar Grundpfeiler. Meines Erachtens liegt es daran, dass Wachstum immer voraussetzt, dass sich sowohl die Geldmenge erhöhen muss, als auch die Investitionsmenge. Das heißt, es muss an beiden Seiten, sowohl in der Produktion von Waren, als auch im Kreditwesen, wo Geld geschöpft wird, muss spekuliert werden und riskiert werden. Der Staat hat ausdrücklich gemerkt, wenn er versucht, das Kreditwesen zu lenken und nur Kredite vergibt, wo er sich sicher ist, die funktionieren, dass das Wachstum nicht so gut funktioniert. Also das privatwirtschaftliche Risiko, das immer eine Form von Übertreibung trägt, ich habe mehr produziert, als ich am Ende verkaufen kann. Ich habe mehr an Geld geschöpft und Kredite vergeben, als dass es die Wirtschaft es hinkriegt und ich es zurückkriege. Führt in Summe aber dazu, dass es zu Wachstum kommt. Das heißt, das Einrechnen von Dellen, das von Übertreibung, ist Teil des Wesens dieser Wirtschaft. Das wäre meine Begründung dafür, warum es Zykliken gibt. Und die sind nicht allein nur aus der Produktion zu erklären, sondern es ist der Zusammenhang zwischen einem Kreditmengenwachstum, was man braucht, damit die Geldmenge wächst, was eben immer schon eine Spekulation auf Zukunft ist und nicht erwirtschaftetes Geld ist, und gleichzeitig diese Investition, dass ein Unternehmen immer davon ausgehen muss, ich möchte noch mehr verkaufen als bisher und diesen Zwang hat und auch da keineswegs gesichert ist, ob es die Kaufkraft überhaupt gibt oder die Nachfrage. Deswegen muss das System immer zur Übertreibung neigen und jeder Staat tut gut daran, diese Übertreibung zuzulassen und damit klar, dass es immer wieder in diese Krisenhaftigkeit der Zyklen kommt.
Unbedingt richtig. Lass mich das in einer kürzeren Formulierung vielleicht gerne nochmal sagen. Wir hatten schon mal an anderer Stelle ausgeführt, das können wir nicht nochmal ausführen, dass gerade die Härte der Konkurrenz die Härte von Geld ausmacht. Also eine nachlässige, nachgiebige Konkurrenz lässt auch das Geld tatsächlich schwächer werden. Warum? Weil eben der Druck zum Gewinn machen dann eben nachlässt. Das heißt, je härter die Konkurrenz, umso besser für das Geld, dann ist es für den Geld wert, für dieses Wachstum. Andererseits ist natürlich die Härte der Konkurrenz unbedingt damit verbunden, dass dann eben auch Konkurrenten niederkonkurriert werden. Und da muss dann also auch die Härte der Konkurrenz zu einem solchen Nachgeben, denke ich, führen, bevor sie dann wieder eben unter gesunkenen Prämissen, also einer anderen, einer nachgiebigeren, einer schwächeren Situation neu härter ansetzen kann. Also das, denke ich, gehört in diesen Teil auch rein. Also du hast es sehr viel genauer beschrieben, aber als Bewegung, denke ich, ist das auch die Formulierung dessen, ja.
Nee, das war jetzt höflich und nett von dir, das stimmt nicht. Ich finde, ist genau richtig. Das eine ist der Weg der spekulativen Übertreibung, aber der erklärt ja das noch nicht, wenn man nicht über die Konkurrenz sieht. Mhm. Ja? Also dein Punkt muss hinzukommen. Mhm. Würde das nicht unter Konkurrenz abgewickelt werden, wäre es ja auch ganz gut. Würden wir kein Geld gewinnen müssen, wäre ja auch alles, könnte auch alles gut sein. Mhm. Aber das... wir unter Konkurrenz Geld gewinnen müssen, führt eben nicht nur zum Wachstum, sondern es führt auch permanent zu dem, dass es in sein Gegenteil umschlagen muss, sei es für Einzelne oder sei es für Unternehmen. Mhm. Der Zyklus, wieder feiern die plumpe Leute ja alle ab. Das finde ich ja super. Dadurch steigt es immer weiter an, ist so super. Die großen Wirtschaftskrisen haben keine Regelmäßigkeit. Es gibt keine Gesetzmäßigkeit über große Wirtschaftskrisen. Über Zyklik finde ich schon. Aber die Gesetzmäßigkeit besteht halt in der Gesamtbewegung. Ja? So ganz genau kann man nicht sagen. Zu Marx-Zeiten waren die sehr regelmäßig, die Zyklen heute nicht ganz so. Das hat damit zu tun, dass eben Geldmengenerhöhung, staatliches Eingreifen and so on, da gibt es mehrere Faktoren, wie Zyklen verlaufen. Ne? So Leitzins and so on. Da kann man ins Detail reingehen. Die größeren Störungen, ich meine, da geht es schon los, was zählt man zu Weltwirtschaftskrisen? Ja? Mhm. Das ist total lustig. Das ist unterschiedlich gezählt. Ja? So, ist 1856 eine, ja oder nein? Die Leute dachten, die Welt bricht zusammen. Marx sagt, der Kapitalismus bricht zusammen. Ein Jahr später war alles wieder lustig, schön und ging es weiter. Ja? Gründerkrise. Haben die Leute als unfassbar erlebt. Objektive Daten sagen, ging gar nicht so lange. Auch der Marx meinte damals, uiuiui, ich habe die Krise noch nicht zu Ende konsumiert. Weil sie noch nicht zu Ende ist, ja. Objektiv würde man sagen, ja. 1929, ey, was da alles rausgefolgt ist. Zählt man dazu? Ja, nein, auf jeden Fall würde man das dazu zählen. Ja, dann lange Zeit, große Pause. Würde man Ölkrise zu einer Weltwirtschaftskrise zielen? Könnte man machen. Ja, sicher eben natürlich die Weltfinanzkrise 2007, 2008, je nachdem, wie lange man es erzählt, vielleicht auch die Dotcom-Krise. Bei allem Größeren muss man genauer gucken, da muss man wie ein Historiker arbeiten. Nur, finde ich, haben wir die Werkzeuge Eske in der Hand. Wir gucken uns immer an die Geldschöpfung, wir gucken uns an, wie die ganze Warenproduktion ist, wir gucken uns an, wie der gesamte Finanzsektor Kapital versammelt. Denn wie wird Kapital versammelt über Aktien, Anleihen und so weiter, um im Konkurrenzkampf bestehen zu können, hat immer damit zu tun, ob und wie es zu Krisen kommen kann. Es gibt irgendwo bei Marx eine wunderbare Stelle, ich habe die jetzt im Vorfeld nicht gefunden, das passiert mir gerade ständig, wo er sagt, dass praktisch der Weg in das Wachstum eigentlich auch schon der Weg in die Krise ist. Und ich deute das jetzt auf eine Art und Weise. Ich möchte auch hier nicht in die Konkurrenz mit den Marx-Experten gehen. Ich deute das so, dass ich sage, lass uns einen Aufschwung jeweils angucken, auch in der Weltwirtschaftskrise, dann verstehen wir viel besser, warum es dann in die Krise kam. So würde ich vorgehen.
Nur eben nochmal als Letztes, dieser Gedanke, diese Tatsache. Diese Krisen haben etwas Systematisches. Also das ist eben dieses Objektive, diese vom Geld erforderten Krisen sind wirklich ein eigenes System. Das darf man nicht verwechseln, was mit anderen möglichen Krisen, was weiß ich, eine Agrarkrise, irgendwie ein Jahr mit schlechten Ernten, kann natürlich eine Ernährungskrise auslösen, dass es an Nahrung fehlt. Das kann uns ja auch immer noch außerdem noch drohen, aber ja, klar. Das ist dann eben eine Krise wirklich durch zufällige äußerliche Gegebenheiten, während die Krisen, die im Geld andauernd sich vollziehen müssen, während die all das immer grundsätzlich begleiten. Alles andere, wie jetzt die Ernte ausfällt, wie es uns sonst irgendwie geht, wie es im Klima geht und so weiter. Diese Krisen, die begleiten uns aus einer systematischen Notwendigkeit. Und das finde ich das besonders Grässliche daran. Weil, ich würde sagen, Das war heute die Folge. Die Money Profiler, wir sind sie.
Und werden jetzt halt auch noch uns mit Krisen beschäftigen.
Ja.
Ich würde sagen, in der Tat, lassen wir es. Aber wie immer, das muss ich am Ende sagen, wenn wir wollen dieser Übermacht was entgegensetzen. Und wenn wir es nicht können, wollen wir uns wenigstens davon nicht dumm machen lassen. Nicht wahr, Eske?
So ist es. Und damit schließen wir. Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.